Ihr werdet es merken, in dem Lied kamen gerade einige Dinge vor, die auch Teil der Predigt sind. Deswegen habe ich das Lied auch ausgesucht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Es geht heute weiter im ersten Johannesbrief. Und in diesem Brief benutzt Johannes aufgrund der Eingebung von Gott mehrfach die Redewendung: Dies schreibe ich euch oder dies habe ich euch geschrieben. Und jedes Mal bringt er dadurch einen wichtigen Punkt zum Ausdruck. Und ziemlich am Anfang seines Briefes, nämlich schon in Vers 4, benutzt Johannes diese Worte zum ersten Mal. Und man kann, weil Johannes das nicht näher erläutert, auch zum Schluss kommen, dass das seine Überschrift für den ganzen Brief ist. Dort steht in Vers 4, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Es geht also heute weiter in der Predigtreihe, wie komme ich zur vollkommenen Freude oder wie behalte ich meine Freude? Denn die Freude scheint etwas für Gott sehr Wichtiges sein, dass wir diese Freude haben sollen. Schon bei der Geburt Jesu verkündet den Engel, siehe, wir verkündigen euch große Freude. Wir haben gehört, dass die Freude ein wichtiges Anliegen für Jesus und für uns ist. Er möchte, dass wir uns freuen, denn wir haben ja auch allen Grund dazu. So werden im Brief von Johannes viele Gründe genannt, mich zu freuen, und Dinge genannt, die verhindern, dass ich mich freuen kann, die meine Freude trüben, die mir die Freude nehmen. Und jetzt eine kurze Zusammenfassung der Dinge, die in meinen vorherigen Predigten schon genannt wurden. Die Freude vollkommen machen und die meine Freude betrüben können. Ich bitte jetzt um, genau. Als erstes können wir die Freude Gottes erleben, wenn wir im Licht Gottes wandeln. Zweitens, wenn wir unsere Sünde erkennen, bekennen und vergeben lassen. Und dann drittens, wenn wir anschließend nicht mehr sündigen und sein Wort und seine Gebote halten. Wenn wir wie Jesus wandeln, wenn wir den Bruder und auch die Schwester lieben. Und dann unterscheidet Johannes Stufen bei Gläubigen, die noch praktisch Kinder im Glauben sind, bei Jünglingen, also die nicht mehr Kinder sind, aber im Glauben wachsen, und bei den reifen Gläubigen, den Vätern. Und darauf kommt er dann indirekt nochmal zurück. Das geht dann das nächste Bild weiter, dass unsere Freude auch größer und besser wird, wenn wir nicht mehr die Welt lieben, wenn wir Gerechtigkeit tun, wenn wir aus Gott geboren sind und bleiben und keine Furcht mehr vor Gottes Gericht haben. Und heute geht es also weiter mit der Suche nach Ursachen dafür, dass wir im Leben als Christ nur wenig oder gar keine Freude mehr erleben, statt, wie Johannes es uns schreibt, unsere Freude vollkommen sein soll. Und ich bezeuge hier, dass ich diesen Moment, der für mich vollkommene Freude in der Stunde und an dem Tag erlebt habe, als ich als neues Kind Gottes meine Vergebung und dadurch die Gnade des Vaters persönlich erlebt habe, nämlich am Tag meiner Bekehrung. So eine Freude, und ich gebe es offen zu, habe ich in meiner Beziehung zu Jesus nie wieder gehabt. Und warum nicht? Es gibt eben Dinge, die mir die Freude rauben können, die sie eindämpfen. Und darum geht es heute weiter mit diesem Thema. Und zwar mit Dingen, die in mein Leben eindringen und mir die Freude rauben kann. Und die das auch schaffen. Deshalb beginnt dieser Abschnitt mit einer eindrücklichen Warnung. Nämlich im Johannes in seinem ersten Brief im Kapitel 2, Vers 18. Das lese ich euch vor und das bitte ich jetzt auch in die Wand zu werfen. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht, und wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr den Sohn und in dem Vater bleiben, in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Johannes schneidet ein heute sehr aktuelles Thema an, das immer größere Verbreitung kriegt bei den Christen. Wer ist der Antichrist oder wer wird es sein? Wann wird er sich zu erkennen geben? Trotz der ganzen Spekulationen müssen wir ehrlicherweise sagen, wir wissen es nicht. Es kann sein, dass er schon lebt und auf dieser Welt existiert, aber genauso wenig, wie wir das Datum der Wiederkunft Jesu errechnen oder vorhersagen können, können wir jetzt schon sagen, oder vermutmaßen, wer dieser Antichrist sein könnte. Aber um diesen einen Antichristen geht es Johannes an dieser Stelle noch gar nicht, sondern um die vielen Antichristen, die in immer häufigerer Zahl offen in Erscheinung treten, je näher der Tag Jesu kommt. Dabei muss man wissen, dass Anti nicht nur gegen, sondern auch anstelle von heißt. Es geht also um Menschen, die offen oder versteckt gegen Jesus und seine Versammlung arbeiten. Und da fällt uns und mir zurzeit eine politische Richtung auf, die konservative Christen und Gemeinden schon offen als Rechtsradikale bezeichnet. Das ist, seit es die kommunistische Ideologie gibt, auch ganz offen, dass die Linken, die Kommunisten, die Christen von Anfang an bekämpft haben und damit sich zu Antichristen gemacht haben. Und diese Ideologie geben die Linken auch offen zu. Und Menschen, die noch Christen kennen, die aus der damaligen UdSSR stammen, die können sich schildern lassen, wie schlimm die Antichristen gegen die Christen gewirkt haben. Und es geschieht immer noch, in ungefähr 50 Ländern, dass offen gegen Christen agiert wird, dass sie getötet werden, dass sie in Gefängnisse oder in Lagern landen. Man nennt an erster Stelle vermutlich Nordkorea, aber auch in China. Die Zahl der Antichristen, die Jesus hassen und damit auch uns hassen, ist unübersehbar. Und diese Menschen sind leicht zu erkennen, und deshalb leicht einzuordnen. Sie leugnen klar und eindeutig alles, was wir von unserem Herrn und Gott Jesus Christus wissen und bezeugen. Und dazu gehören eben auch Muslime. Schlimmer ist die zweite Kategorie der Antichristen, von der den Johannes hier berichtet, die aus unseren eigenen Reihen kommen, die sehr fromm reden können, scheinbar gute Argumente vorweisen und deshalb viele Gläubige zu verführen versuchen und dazu auch in der Lage sind. Quer durch das ganze Neue Testament werden wir von solchen Verführern gewarnt. Fast in allen Briefen wird davor gewarnt. Menschen, die einen christlichen Anschein haben und uns weismachen, es ginge um den Glauben, es ginge um Jesus und um einen besseren Glauben und ein besseres Verhältnis zu Jesus. Denn woher stammen die Gründer der christlichen Wissenschaften? Der Heiligen der letzten Tage, auch Zeugen Jehovas genannt, der Mormonen, der Neuapostolischen Kirche. Sie kommen alle aus gemeindlichen christlichen Ursprüngen und haben es geschafft, Hunderttausende Menschen ins Unheil zu verführen. Es sind nur die bekanntesten mit ihren antichristlichen Erfolgen. Und nun läuft ein neuer Versuch weltweit, der Versuch, Christen und Juden und Muslime zu einer gemeinsamen abrahamitischen Religion zusammenzubringen. So, dann als Beispiel jetzt die Fotos. Das ist ein Foto von der Gründung oder der Grundsteinlegung eines Hauses in Berlin. Das nennt sich The House of One. Das ist der Versuch, Juden, Muslime und Christen in ein gemeinsames, in Anführungszeichen, Gotteshaus zusammenzubringen. Und der Plan für dieses Gebäude, ein sehr imposantes Gebäude, das ist das nächste Bild, ist das. Das inzwischen, glaube ich, ein bisschen abgespeckt werde, weil die Spenden doch nicht so groß laufen, wie sie es sollten. Aber die letzte Spende, von der berichtet waren, war eine Spende von 90.000 Euro. Es gibt also Menschen, die dieses Projekt unterstützen und praktisch darauf hereinfallen. Aber was fällt auf an den drei Leuten, die da sind? Es ist kein Jude dabei. Die Juden haben sich von Anfang an geweigert, mit Muslimen im Allah den gleichen Gott zu sehen. Und auch hier fehlen sie. Ich glaube nicht, dass der Linke, oder ist der Linke ein Jude? Weiß das jemand, ob sie so eine Talarkleidung bei ihren Versammlungen haben? Das sieht eher eigentlich aus wie ein Pastor. Kann sein, doch, dass in der Mitte ein Jude ist, ja. Und das, ja doch, dann waren sie alle drei vereint. Der letzte große Antichrist, der eine, dem wird es gelingen, eine sehr große Menge an Menschen zu verführen, die ihm glauben, weil er zu seinem antichristlichen Lehren auch Zeichen und Wunder tun kann und wird. Und mindestens jeder, der in seiner Bibel nicht Bescheid weiß, ist in der großen Gefahr, auf diesen Antichristen hereinzufallen. Aber wir haben ein Gegenmittel, unser Wissen von Jesus. Johannes schreibt dazu wörtlich in Vers 20, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Das gilt natürlich nicht nur für den einen Antichristen, den Christen dann hoffentlich identifizieren können, sondern für jeden einzelnen dieser vielen Antichristen, die es jetzt schon gibt, die wir jetzt schon haben und die noch dazukommen werden und ihre falschen Lehren, die wir heute schon haben und dazu noch die falschen Zeichen und Wunder, mit denen zum Beispiel falsche Heilungsgottesdienste beworben werden. Bibelwissen macht uns fit. Denn, und das ist aber das andere, Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Das prüft uns, lässt uns nicht nur prüfen, ob der andere mit Jesus lebt und ob das, was er verkündet, wirklich bibelfest ist und richtig in der Bibel, sondern die eine Schwertseite, die Schafe, prüft auch uns. Das wirklich Gefährliche an Verführern ist, dass das, was sie sagen, sehr glaubhaft klingt und zu großen Teilen auch richtig ist, dass die Bibel als Begründung herhält. Aber wir wissen es ja schon, bei dem Angriff Satans gegen Jesus, dass auch der die Bibel zu zitieren wusste. Aber Jesus hat als Abwehr gesagt, was auch für uns richtig ist, dass wir die ganze Bibel dann, wenn wir sie kennen, Gegenverse zitieren und auch mit aufführen sollen, die dann sagen, das, was du sagst, steht an anderer Stelle anders. Das wirklich Gefährliche an Verführern ist eben, dass sie aber sagen, was sehr glaubhaft ist und klingt. Es ist doch so, dass Betrüger, und ich nehme mal das menschliche Beispiel, Heiratsschwindler, so großen Erfolg haben, weil sie wissen, wonach Menschen sich sehnen. Und genau da, an der Stelle, haben sie ihren großen Erfolg. Und auch der Böse weiß, wonach wir Christen uns sehnen. Nach mehr. Wir wollen mehr von Jesus erleben. Wir wollen Zeichen und Wunder sehen. Mehr Jesus lernen, mehr Erfahrungen mit Jesus machen, schnellere Antworten auf unsere Gebete, auch mehr geistliche Kräfte haben, Kräfte und Gaben des Heiligen Geistes, so wie sie in der Bibel stehen. Danach sehen wir uns doch und danach sollen wir uns auch sehen. Und es ist sehr attraktiv, wenn Menschen uns das versprechen. Und einige von uns in der Gemeinde, die noch aus der charismatischen Zeit dieser Gemeinde gehören, wissen von diesen Versprechungen, die aus der Charismatik immer wieder in die Gemeinden getragen wird. Du musst nur mehr glauben, dann wirst du diese Wunder sehen und dann wirst du auch eine bessere Beziehung zu Jesus haben. Und die Gottesdienste wurden dafür benutzt, mit geeigneten Liedern, mit Wiederholungen, die fast Mantra-ähnlich waren, mit Liedversen und uns in eine heilige, anmutende Stimme zu versetzen, in denen dann Sprachenrede und Prophetien freigesetzt werden sollten, aus einer besonderen Stimmung heraus, die durch die Lieder verursacht wurden. In meiner ehemaligen Gemeinde hat sich das, unserem Herrn sei Dank, nicht wirklich etablieren können. Einer unserer Pastoren, der uns dann verlassen hat, schloss als Fazit, dass das Projekt, charismatisch groß zu werden und zu wachsen, gescheitert sei. Aber wie gerne habe ich trotz vorhandener Bedenken an dem Projekt Hörendes Gebet mitgewirkt. Zunächst an der Einführungsschulung, und dann auch lange an dem dann angebotenen Gebetstreffen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal über dieses Projekt Hörendes Gebet Informationen bekommen hat. Es ist ein Gebetsdienst in der Gemeinde für andere Christen in der Gemeinde. Der Sinn war, vom Heiligen Geist Hinweise zu bekommen für den Bruder oder die Schwester, die an Gott Fragen haben, die ein persönliches Problem haben oder vor einer Entscheidung stehen. Und so ein Gebetsteil lief folgendermaßen ab. Wir waren immer in Dreierteams eingeteilt und wir trafen uns immer eine halbe Stunde, bevor ein Termin verabredet war, und haben zusammen gebetet und das Abendmahl gehalten. Und dann, wenn die Zeit reingekommen war, haben wir den Gast dann von draußen reingebeten und ihn reingeholt. Und dann haben wir zunächst gemeinsam gebetet, ihm den Ablauf erklärt. Und der Ablauf war dann so, dass wir alle für circa 10 Minuten, je nachdem, still geworden sind und uns in uns hineingehört haben, mit der Erwartung, dass Gottes Geist jetzt zu unserem Geist reden möge. Und zwar immer mit der Bitte für den Gast, für den wir beten, eine Botschaft in unseren Sinn zu bringen. Das konnte sein, eine Bibelstelle, ein Liedvers, ein Satz, ein Wort oder ein Bild. Alles, was uns in den Sinn kam, sollten wir aufschreiben, haben es dann nach diesen 10 Minuten dem Gast vorgelesen oder das Bild erläutert. Und was hat mich am Anfang skeptisch gemacht? Das hörende Gebet sollte nur ermutigende Dinge sagen. Das war auch am Anfang in der Schulung eine Frage, aber es wurde offen, es soll hauptsächlich und fast nur Ermutigendes gesagt werden. Gottes Ermahnung an einen Bruder sollten nicht gesagt werden. Aber das für einen prophetischen Dienstag, das kann eigentlich nicht sein. Die Propheten waren immer mit einer Ermahnung an die Menschen herangetreten. Und Gott hat sie doch geschickt, das Volk Israel zu ermahnen. Dann auch hinterher aber auch wieder zu ermutigen. Und das andere war dann, dass ich über ein Buch von Roger Libby an bibeltreue Verkünder geraten bin, zu meinem Glück und zu meiner Rettung, an Rudolf Ebertshäuser, Karl-Hermann Kaufmann, Alexander Seibel und dann eben Roger Libby. Und dann wurden die Zweifel an diesem Dienst, der ja eigentlich einer Wahrsagerei doch sehr ähnelte, wurden größer. Und dann eben fand ich eben auch Bibelstellen, zum Beispiel im Alten Testament, wo gefragt wurde, wer hat dich eigentlich zum Propheten berufen? Mich hat keiner berufen. Ich hatte Lust, dahin zu gehen. Und dann auf die Frage bei dem Schulungsleiter, wie kann ich denn feststellen, ob ich berufen bin, war die Antwort, wenn du nach einem Jahr noch dabei bist, dann bist du berufen. Und die andere Sache ist, dass ich mit den Bildern immer nicht so richtig zurechtkam. Es wurden ganz viele Bilder gesagt, die so den Leuten so vor den inneren Augen schwebt. Und dann kam die Bibelstelle, wer ein Wort von mir hat, der rede das Wort. Wer ein Bild hat, sage das Bild. Aber was hat der Weizen mit der Spreu zu tun? Also die Bibel sagt, das Wort Gottes ist Weizen. Ein Bild zu verkünden ist Spreu. Und dann war ich mir sicher, dass ich diesen Dienst verlassen muss. Und es war so eine Sache, man fällt auf solche verlockenden neuen Lehren und Praktiken herein. Wenn man die Bibel dann aber gut kennt, dann kommen die Zweifel und dann muss man dann von solchen Dingen Abschied nehmen und Gott, unseren Herrn und ich, meinen Herrn Jesus, um Vergebung bitten, dass ich so einen Dienst getan habe. Nicht umsonst erwartet Jesus von allen, die Vater und Mutter im Glauben werden wollen, und das sind hoffentlich alle, dass wir immer mehr und immer besser in der Bibel Bescheid wissen. Das haben wir vor ein paar Zeilen in den Teil Euch Vätern schreibe ich euch und habe ich euch geschrieben, gelesen. Wir lesen nochmal vor, Vers 13. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und der von Anfang an ist, trifft eigentlich auf zwei Personen zu, nämlich auf Gott selbst, der war von Anfang an, und auf unseren Herrn Jesus, der auch von Anfang an war. Und dann der Heilige Geist war ja auch von Anfang an. Also als Gott, als Gesamtperson, der ist der, den wir erkannt haben. Und Johannes geht da von dem idealen Endzustand aus, den die Väter im Glauben irgendwann am Ende des Lebens spätestens eingenommen haben sollen, nämlich Gott ganz und gar erkannt zu haben. Aber bei wem von uns ist diese Erkenntnis tatsächlich schon so weit fortgeschritten, dass wir sagen können, den dreieinigen Gott ausreichend? Da gibt es noch eine Menge zu lernen. Deswegen lesen wir die Bibel. Deswegen gehen wir zu Vorträgen, hören Vorträge, deswegen in die Versammlung und hören die Lehre. Und ich habe deshalb auch, als ich für diese Predigt überlegt, wie ist das denn bei mir? Wie gut kenne ich meinen Gott und Herrn überhaupt? Und dann habe ich gedacht, was kann ich denn machen, damit ich ihn besser kennenlerne? Und ich habe mir gedacht, wenn ich jeden Bibeltext, den ich lese, wenn ich daran diese drei Fragen stelle, was sagt dieser Text über Gott, den Vater, aus? Was sagt dieser Text über unseren Herrn Jesus Christus aus? Und was sagt dieser Text über den Heiligen Geist aus? Wenn ich diese Antworten in Bibeltexte auf diese Fragen, dann kann ich durch diese Fragen meinen Herrn und Gott besser kennenlernen. Und nun wissen wir ja, dass wir ein gutes Mittel haben, nämlich farbliche Buntstifte und eine Bibel, in der man anschreiben kann, anstreichen kann und auch Notizen machen kann. Ich bin nun ein Fan der Bibel auf dem iPad. Auch da habe ich 7 Farben zur Auswahl, um anzustreichen und dann auch noch zu unterlegen. Aber das bringt mich ja nicht weiter, wenn ich dann, sagen wir, alle paar Verse dann einen Strich mache. Ich habe das ja nicht zusammen. Und deswegen ist mir die Idee gekommen, wann immer ich einen Satz, eine Aussage über Jesus oder den Vater oder den Heiligen Geist finde, dann schreibe ich ihn mir raus auf ein extra Blatt. Und innerhalb von 4 Tagen war die Liste schon so lang. Und es ist erstaunlich, was alles, wenn man auch einzelne Verse auseinanderpflückt und die einzelnen Aussagen als einzelnen Satz untereinander schreibt, wie viel da rauskommt. Und warum ist diese Bibelkenntnis so wichtig? Weil es unsere einzige Verteidigungs- und Angriffswaffe ist. Die Waffenrüstung Gottes, ist mir da in den Sinn gekommen, hat eigentlich nur Schutzeinrichtungen gegen die listigen Angriffe des Teufels und falsche Christen und falsche Lehren. Und das sind solche Angriffe des Teufels. Wir brauchen nicht nur unsere Schutzausrüstung, und die besteht aus Wahrheit, Gerechtigkeit, Zeugnis des Glaubens, Glauben und das Heil, sondern auch aus einer Angriffs- und Verteidigungswaffe. Und das ist das Schwert des Geistes. So steht es im Epheserbrief. Und wie bei einem Schwert muss man die Anwendung dieses Wortes Gottes beständig üben und trainieren, damit man es an der passenden Stelle auch richtig anwenden kann. Und dies muss eben wie bei einem zweischneidigen Schwert in zwei Richtungen geschehen. Erst die Prüfung bei mir, liege ich richtig mit meiner bisherigen Auffassung und Auslegung der Bibel oder muss ich mich korrigieren? Und zweitens, ist die Auslegung, die ich gerade gehört habe, richtig? Steht das in der Bibel so und ist das die richtige Auslegung oder sagt eine andere Bibelstelle etwas komplett anderes? Und so schreibt Paulus den Ephesern, und da fasse ich jetzt mal Vers 14 und Vers 18 zu einer Aussage zusammen, weil die ganze Waffenrüstung dazwischen praktisch nun eingefügt ist. So steht nun fest, indem ihr zu jeder Zeit betet und allen Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Zum Erkennen von Antichristen und falschen Lehren ist also Wachsamkeit erforderlich und Gebet. Und wie Johannes den Brief dann fortsetzt, so denke ich, ist das die richtige Haltung auch von uns, die wir hier predigen dürfen. Auch wenn wir uns sicher sind, dass ihr schon viel oder gar alles wisst, was ich predigen will oder was die anderen predigen wollen, und ich auch heute gar nichts Neues predige, so haben wir gelernt, dass die unermüdliche Wiederholung uns alle gewiss macht. Und Johannes schreibt das so ähnlich. Gerade weil ihr das bereits wisst, schreibe ich es euch nochmal. Und deshalb wiederholt Johannes hier die Grundsätze, die unabänderlich sind, die alle von gerade erst jetzt zum Glauben durchgedrungenen Menschen bis hin zu den Greisen im Glauben an Jesus geworden sind. Dass es uns immer wieder gesagt werden muss. Wer einen dieser Grundsätze anzweifelt, unwichtig macht, leugnet, ist als Lügner zu identifizieren. Er lügt, wenn er sagt, er sei ein gläubiger Christ und Folgendes nicht klar und deutlich bezeugt, wann immer man ihn fragt. Und das ist das Zeugnis, was man sagen sollte, wenn man gefragt wird. Jesus ist der gekreuzigte Sohn Gottes, mein Retter und Herr. Und wer schon dieses Mein durch unser ersetzt, also sagt, Jesus ist der gekreuzigte Sohn Gottes, unser Retter und Herr, macht schon diese persönliche Aussage zu einer theologischen. Denn das kann eigentlich jeder sagen, dann ist er ja nicht so sehr betroffen. Aber wenn jemand bezeugt, Jesus ist mein Retter und Herr, dann macht er ein persönliches Zeugnis und bekennt sich zu Jesus. Diese Feinheiten decken manches aus. Und mit folgenden Aussagen von Johannes können wir eben den Antichristen oder einen Antichristen identifizieren. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und wir kennen die Lehre des Islam. Sie haben Jesus ja auch in ihrem Koran, aber es ist ein völlig anderer Jesus. Er ist nicht der Sohn Gottes, weil sie das als große Sünde ansehen, wenn jemand sagt, dass Gott einen Sohn hat. Und fragt man sich, wie Christen, die sich christlich nennen, es wagen können, mit diesen Antichristen gemeinsame Sache zu machen. Das ist Verrat an Jesus. Und da fällt mir eine Neuigkeit ein, die ich auch letzte Woche gehört habe, wo ein sehr bekannter Mensch, in der Welt bekannter Mensch, einen Verrat an Jesus begangen hat. Ich berichte mal von ihm. Die Texte habe ich jetzt aus dem Internet genommen. Eine unscheinbare Passage im jährlichen Finanzbericht des britischen Königshauses sorgt für erheblichen Wirbel. Wie etwa T-Online berichtet, hat König Charles III. Die traditionelle Bezeichnung Defender of the Faith, zu Deutsch Verteidiger des Glaubens, ablegen lassen. An der Stelle tritt die Formulierung Protector of the Space for Faith within the Multi-Faith Nation, also ein Beschützer des Raums für den Glauben in einer multireligiösen Nation, als Kopf reinschreiben lassen. Das sind doch erschreckende und schreckliche Schritte in Richtung des Zieles der Antichristen. Und dann gibt es noch die Menschen, die bezeugen, dass sie an Gott glauben, aber mit Jesus nichts anfangen können. Auch in dieser Frage ist Johannes eindeutig. Wer den Sohn leugnet, Vers 23, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Ein Glaube an Gott ohne Jesus ist nicht möglich. Aber wenn man an Jesus glaubt, dann ist auch der Glaube an Gott bezeugt. Denn wer an Jesus glaubt, der hat auch den Vater. Und ihr wisst ja, dass Jesus selbst gesagt hat, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also glaubt also niemandem, der nicht Jesus bezeugt, als das, was er wirklich ist. Und das Zeugnis ist einfach. Man kann es eben zusammenfassen in den Worten, Jesus ist mein Retter, er ist mein Herr und mein Gott. Und wenn Johannes uns nun ermahnt, bei dem zu bleiben, was wir von Anfang an gehört haben, dann fragen wir uns natürlich, ja, was ist denn das, was wir von Anfang an gehört haben? Und die Antwort kennen wir. Johannes hat sie nur ein paar Verse vor uns anders verpackt. Wer sind die, die am Anfang Christen sind? Das sind die Kinder im Glauben. Und wie hat Johannes die Kinder im Glauben bezeichnet? Was macht sie zu Kindern des Glaubens? Er hat geschrieben, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Und dann fragt man sich ja, wieso steht da Vater? Müsste da nicht stehen, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr Jesus erkannt habt? Wieder Rückschluss an das, was Johannes vorher geschrieben hat. Wer Jesus erkannt hat, hat auch den Vater erkannt. Wer Jesus nicht erkannt hat, hat den Vater nicht erkannt. Also ist Jesus bei diesem Erkennen des Vaters schon eingeschlossen. Das ist das, was unser, ja, ich würde sagen, Betonfundament unseres Glaubens ist. Denn wir haben es gerade gelernt. Nur wer Jesus hat, hat den Vater. Wer Jesus nicht hat, hat den Vater nicht. Das ist der Anfang unseres Glaubens, von dem Johannes schreibt. Wir sollen bei diesem Anfang quasi als Grundstellen, als Fundament immer bleiben und das nie loslassen. Egal, wie unsere Lebenssituation ist, an diesem Fundament des Glaubens an die Vergebung meiner Sünde und des Glaubens an Jesus Christus, daran festhalten. Das ist der Grundstein. Und wenn wir bei diesem Anfang bleiben, so schreibt uns Johannes Folgendes als Zusage und Verheißung. Wenn diese beiden Tatsachen immer in mir bleiben, in dir bleiben, so wirst du auch im Sohn und im Vater bleiben. Jesus und seine Vergebung sind und bleiben diese Basis unseres Glaubens. Und wenn das unveränderlich in mir bleibt und in euch bleibt, so werden wir auch in Jesus bleiben. Und wer in Jesus bleibt, hat auch den Vater. Und deswegen lese ich nochmal Vers 24. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Da ist das eine Zusage. Und dann folgt die Verheißung, an deren Erfüllung wir hoffentlich alle mit Gewissheit warten. Vers 25. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Unsere Seele, unser Geist haben dieses ewige Leben schon. Unser Körper, unser Leib hat es erst zugesagt bekommen. Wenn Jesus wiederkommt, in dem Augenblick bekommen wir den unverwesentlichen Leib und dann auch unser Körper, das ewige Leben. Und nun zu den letzten Versen und damit auch zum Ende dieser Predigt. Jesus erklärt uns, dass wir bestens ausgerüstet sind, die verführenden Menschen und die verführenden Lehren zu erkennen. Johannes nennt es Salbung oder auf Griechisch Chrisma. Hat eine Ähnlichkeit mit Charisma, aber es heißt tatsächlich nur Chrisma. Und dieses Wort Chrisma kommt nur dreimal in der Bibel vor, nämlich nur in diesem Abschnitt. Und zwar im Vers 20 und Vers 27. Und da ist die Frage, was ist denn diese Salbung? Geschieht die Salbung durch den Heiligen Geist oder ist der Heilige Geist die Salbung? Bei der Formulierung des Vers 20 ist das nicht so eindeutig, denn da steht, ich wiederhole nochmal, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Wenn wir den Heiligen mit dem Heiligen Gott ergänzen, dann ist es möglich, dass die Salbung den Heiligen Geist meint, der in uns ist und bleibt. Wenn wir das ergänzen von dem Heiligen Geist, dann ja, ist es irgendwie eine zusätzliche Kraft, die wir vom Heiligen Geist bekommen. Vers 27, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so, wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Also ich habe die Tendenz, dass die Salbung, dass mit der Salbung der Heilige Geist gemeint ist. Johannes macht uns Mut mit dieser Fähigkeit, mit dem Heiligen Geist als praktisch als Erläuterer der Bibel, Selbsterkenntnisse aus der Bibel zu gewinnen. Johannes macht uns Mut vor den antichristlichen Menschen und deren antichristlichen Lehren keine Angst zu haben, denn diese Salbung, der Heilige Geist, macht uns fähig, falsche Lehre und falsche Lehrer und Lehre von Verführern zu erkennen, und sei es zunächst nur durch ein unbestimmtes Gefühl, dass da etwas nicht stimmen könnte. Besser aber, wir können die falsche Lehre durch Bibelwissen und eben durch Erkenntnis durch den Heiligen Geist erkennen. Denn Gott des Geistes, der Heilige Geist, macht uns fähig, die Bibel zu verstehen. Und deshalb sind wir auch fähig, jede falsche Lehre anhand der Bibel zu prüfen und auch jede richtige Lehre bestätigt zu finden. Und so schreibt Paulus in einer Anweisung an die Thessalonicher in seinem ersten Brief an sie, Kapitel 5, Vers 21, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Und das gilt also auch für das, was ich hier sage, besonders wenn es neu für euch ist. Glaubt mir nicht blind, sondern glaubt immer und zuerst den Aussagen der Bibel. Amen.